Das war die verschwiegene Nachtigall von Edvard Grieg aus Opus 48, Unter den Linden, mit Renate Rohlfing am Klavier und von mir gesungen Aeneas Hum Bariton.
Und Sie sind bei Radio 3 und weil ich hier nicht mit Staumeldungen dienen kann und er so gerne Staumeldungen vortragen würde, hatte ich ihn gebeten, dass er sich selber absagt. Aeneas Hum, nochmal herzlich willkommen.
Danke, schön hier zu sein.
Ich habe über Sie gelesen, er steht jetzt auf dem Sprung an die Spitze. Fühlen Sie sich so auf dem Sprung an die Spitze?
Nein, als Sänger wacht man jeden Tag auf und macht, ob die Stimme überhaupt noch da ist. Also ich fühle mich eher jeden Tag am Sprung ins Überzimmer, ob meine Stimme funktioniert und man geht von Tag zu Tag.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, das sind immer so nette Formulierungen von Kritikern oder von Kritikerinnen, aber man selbst ist ja so mittendrin und lebt seinen Alltag und hat Freuden und Rückschläge. Und ja, wie Sie sagen, ist die Stimme noch da? Ist das wirklich so ein Bangen?
Es ist so ein Bangen. Wir sind ja auch mit unserem Instrument immer unterwegs. Also wenn ich jetzt in der Ringbahn sitze, dann bin ich mit meinem Instrument unterwegs und das ist nicht eingepackt in einem Geigenkoffer oder einem Cellokoffer. Und solche wunderbaren und netten Aussagen von Kritikerinnen und Kritikern ehren einen natürlich, aber es ist auch ein großer Druck, der auf einem lastet, weil jeder Auftritt ist der nächste Auftritt dann auch wieder und man will ja auch dieser Erwartung dann entsprechen. Und da ist mein gutes Rezept, ist wirklich, sich gut vorzubereiten und auch wenn es mal nicht so gut geht, dass man jetzt nicht die Welt untergeht, sondern dass man denkt, okay, wir sind Gott sei Dank keine Physiker oder von irgendwas, wo die ganze Welt abhängt, sondern wir singen nur in Anführungs- und Schlusszeichen und das probieren wir möglichst gut zu machen.
Haben Sie denn so Routinen, dass Sie sich das wirklich wie ein Mantra immer wieder vorsagen?
Ja, also eine Routine, die ich habe, die dazugehört, ist Schweigen vor Konzerten. Und dann kann ich sagen, okay, die Stimme ist schon mal erholt fürs Konzert.
Wie lange Schweigen vor Konzerten?
So einen halben Tag probiere ich wenig zu sprechen. Das ist aber auch vor allem eine Konzentrationssache für mich, dass ich mich voll auf das Stück, das ich dann am Abend singe, einlasse.
Mhm, auch emotional?
Genau, ja. Mhm.
Immerhin erscheint ja jetzt schon Ihr drittes Album mit Liedern, Vergessene Lieder, Vergessene Lieb, so heißt es, zusammen mit der Sopranistin Melanie Adami. Und Sie haben sich dafür nicht die allererste Riege von Komponisten ausgesucht, eher weniger bekannte, also ja, Spezialisten oder die sich gut auskennen, würden die Namen schon mal gehört haben, Ernst von Dohnanyi, Franz Ries, Willi-Heinz Müller, aber ich muss zugeben, ich habe nur Ernst von Dohnanyi vom Namen gekannt. Ist das ein Risiko?
Das ist wahrscheinlich schon ein Risiko. Ich komme aber aus einer Familie mit vielen Künstlerinnen und Künstlern und die haben mir immer beigebracht, haben gesagt, du kannst nicht nur immer das Standardrepertoire bedienen. Es gibt so viel anderes, was verdient wird, gehört zu werden. Und ich glaube, dadurch bleibt hoffentlich die klassische Musik auch immer relevant, wenn wir uns eben auch dem Genre und dem Repertoire erfreuen, was vielleicht zur Zeit von Schubert oder Brahms komponiert wurde und dann wiederum diese Lieder inspiriert hat. Und so öffnen wir unsere Ohren und unsere Seelen für neue Klänge und sind eigentlich nur bereichert.
Diese Komponisten hier, ich habe es auch überflogen, sind ja alle aus, ja, müssten so um 1900, Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Musik geschrieben haben, ihre Lieder geschrieben haben. Wie sind Sie denn auf die gekommen?
Das ist dank der Sopranistin Melanie Adami. Ihr Urgroßvater Heinz Willi Müller hat einen Großteil dieser CD komponiert und sie hat wirklich diese Noten gefunden und hat dann geschaut, was sind Komponistinnen oder Komponisten aus der Zeit, mit denen er Briefe geschrieben hat oder sie sogar persönlich kannte. Und so ist dann diese CD entstanden. Und das sind so Projekte, die geben einem wahnsinnig viel Kraft auch, weil das ist eine tolle Sache, sich mit dieser Geschichte dann auch auseinanderzusetzen.
Die Geschichte, in der die Lieder entstanden sind.
In der die Lieder entstanden sind und dass dann jemand noch einen persönlichen Bezug hat, also verwandt ist zum Beispiel mit einem dieser Komponisten, das ist so selten. Also ich wünschte, ich wäre mit Brahms verwandt und könnte sagen, die Mainacht wurde von meinem Urgroßvater geschrieben. Leider nicht.
Das titelgebende Stück des Albums ist von Ernst von Dohnanyi, Vergessene Lieder, Vergessene Lieb, so heißt der Zyklus und so heißt auch dieses Lied daraus. Mhm. Wie ist das? Bevor wir es jetzt hören.
Es ist ein ganz sphärisches Stück, würde ich mal sagen. Fast ein Rezitativ, was wir aus einer Barockoper kennen würden, wo eine Situation dargestellt wird. Und es ist etwas sehr Emotionales und es transportiert die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich in eine andere Welt, wo man vielleicht eben über vergessene Liebschaften oder vergessene Lieder aus seinem eigenen Leben dann nachdenken kann.
Dafür haben wir jetzt Zeit.
vergessene Lieder, vergessene Lieder, ihr freundlichen Traumgestalten, wird am Friedensmorgen mir eins die Totenwache halten. Wirklich zum Abschied den ernsten
Ein Gedicht von Viktor Heindl, vertonst von Ernst von Doch nach nie vergessene Lieder, vergessene Lieb. Wir haben den Bariton Eneas Humm gehört mit der Liedpianistin Judith Polgar. Und Eneas Humm ist bei uns auf Radio 3 im Studio. Sie singen ja am 25. April, also am Donnerstag übermorgen hier in Berlin im Lobeblock im Gesundbrunnen. Bariton Soda heißt der Abend. Was verbirgt sich denn dahinter?
Das ist ein ganz entspanntes Konzert. Es ist kein klassischer Liederabend. Der Eintritt ist auch frei. Das Publikum darf sich ein Getränk oder ein Essen in der wunderbaren Lobe-Kantine, was ganz tolles Essen serviert und Getränke hat, nehmen. Das gibt es natürlich zu kaufen. Und dann singe ich Lieder von Johannes Brahms, Clara Schumann und Robert Stolz, gepaart mit ein paar anderen Überraschungen noch und in einem ganz lockeren und lässigen Setting.
Mhm. An dieser Stelle oute ich mich jetzt als, Frevelin? Ich weiß es nicht, in Sachen Oper zumindest. Ich würde ja alle Helden auf der Opernbühne nicht in die Tenorstimme setzen, sondern in den Bariton, also in ihre Stimme tiefer. Also nicht, wie ich finde, so weinerlich. Ich finde den Tenor manchmal so weinerlich. Sie können jetzt nichts sagen dazu.
Sonst werde ich auf der Bühne umgeschubst von all meinen Tenorkollegen. Aber ich bin natürlich auch dafür, dass es mehr wunderbare Rollen für Bariton gibt. Jawohl.
Aber Sie haben ganz hoch angefangen als Sänger. Knabe, ja. In Zürich. Wie war denn das?
Ich war ganz glücklich als Sängerknabe. Ich habe wahnsinnig gerne im Chor gesungen. Ich konnte aber ganz lange nicht Noten lesen. Ich bin da immer so durchgerutscht und niemand hat es gemerkt. Und als ich dann den Stimmbruch hatte und mich mit Musiktheorie auseinandersetzen musste, dann merkten die, ach, Eneas kann keine Noten lesen. Und mittlerweile kann ich es natürlich, aber jetzt bin ich Bariton und ich könnte mir nie wieder vorstellen, so hoch zu singen.
Sie haben die Schule besucht, so ganz normal, aber Sie haben es nicht fertig gemacht,
soweit ich weiß. Ich habe die Schule abgebrochen.
Ja, Sie sind gleich an die Hochschule gegangen. Als Musiker geht das ja, dass man halt ohne Abi, ohne die Schule fertig zu machen, da an die Hochschule geht. Trotzdem, sind Sie da mal nach Ihrem Abi-Zeugnis gefragt worden?
Nein. Ich glaube, auch die Lehrer im Gymnasium waren sehr froh, als ich nicht mehr aufgetaucht bin.
Ja, wieso?
Ich habe so viele lange Fragen gestellt und ich wollte immer mehr Musik hören in der Schule. Und als ich dann an die Hochschule kam, war ich wirklich so glücklich und ich habe alle Fächer absolviert und das war genau das Richtige für mich.
Man hat sich in Ihrem Umfeld ganz früh festgelegt. Da hörten Sie hin und wieder sicherlich mal den Satz, oh ja, der wird mal groß. Wie war das denn für Sie als Kind und Jugendlicher?
Also ich bin groß geworden. Ich bin 1,95 groß. Nee, als Kind war das total egal, diese ganzen Sätze, die ich immer gehört habe, weil mir macht auch heute Musizieren unglaublich viel Freude. Und das ist das Wichtigste für mich. Und an dem Tag, wo ich merke, Musizieren macht mir keine Freude mehr, würde ich wahrscheinlich überlegen, ob ich das weitermachen möchte. Und so war es auch als Kind. Es war ein Hobby und jetzt ist es mein Beruf geworden und ich liebe diesen Beruf.
Und wenn jetzt nicht Bariton professionell, was wär's dann?
oh, ich interessiere mich sehr für die Diplomatie. Ich könnte mir auch vorstellen, in die Politik zu gehen und vielleicht in den Kulturbereich. Aber momentan habe ich noch einiges
noch singen.
Zu singen.
Ja. Immerhin, im Gesang ist ein breites Spektrum, Operette, Oper, Lied. Aber der Schwerpunkt, würde ich jetzt sagen, ist Lied, oder?
Ein großer Schwerpunkt ist Lied. Natürlich habe ich auch viele lange Opernproduktionen jedes Jahr. Jetzt hatte ich dieses Jahr, glaube ich, 4 Opernproduktionen schon diese Saison. Aber Lied ist wirklich ein Kern meiner Karriere geworden.
Ist das denn das Schwerste? Weil man so Geschichten auf so, ich stelle mir das so vor, ne? Sie kondensieren die Geschichten, vereinigen die ganz in sich, sind dann allein mit der Liedpianistin, dem Liedpianisten und ganz im engen Kontakt mit dem Publikum.
Man ist sehr exponiert auf der Bühne auf jeden Fall. Weil man hat ja auch keine Kostüme im Liederabend. Man ist wirklich nur die Stimme der Sänger, die Sängerin, die Pianistin, der Pianist. Und man muss das einfach eine Stunde lang durchhalten. Es ist schon sehr anspruchsvoll, sehr bereichernd. Aber man ist nach einem Liederabend, ist man wirklich einen Tag lang ein bisschen außer Gefecht, auch seelisch. Weil ich finde, man muss auf der Bühne, darf man nie sparen, auch an Emotionen. Und das ist, das Publikum merkt, wenn man nicht alles gibt. Und ich finde, ich schulde es meinem Publikum, das sich die Zeit nimmt, zu mir zu kommen, auch alles zu geben. Mhm. Und daher ist das Lied vielleicht etwas vom Schwierigsten, was man machen kann.
Wir haben schon gesprochen über das Programm übermorgen im Lobeblock am Gesundbrunnen in Berlin. Da darf sich auch das Publikum beteiligen.
Genau, ich habe da ganz schweizerisch-demokratisch, wo ich herkomme, werde ich das Publikum abstimmen lassen. Was denn am Schluss passieren wird. Da gibt es eine Liste von Liedern, die ich vorlese und per Handzeichen, je nachdem, was dann die Mehrheit hat, wird das gesungen. Wenn es jetzt unentschieden ist, dann wird natürlich beides gesungen.
Ah, also kleiner Tipp, wer ein längeres Programm genießen möchte,
beide Hände
vorher
nach oben.
Ab, genau. Um 19 Uhr geht es los in der Lobekantine. Eintritt haben Sie erwähnt, der ist frei. Vor und nach dem Konzert ist dann die Bar geöffnet. Und der Bariton Ennias Humm auf Radio 3 bei uns zu Gast. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Und nochmal, da ich weiß, dass Sie gerne im Radio sprechen, wenn Sie Lust haben, sagen Sie uns doch nochmal, was wir jetzt zum Schluss von Ihnen hören.
Wir hören jetzt von Eugen Hildach ein Duett aus 3 Duette Opus 14. Es heißt Abschied der Vögel. Es singt die Sopranistin Melanie Adami, die Pianistin Judith Polger und der Bariton Ennias Humm. Das bin ich. Und das Gedicht ist von Josef von Eichendorff.
Und in welche Emotionen gehen Sie rein, bevor Sie dieses Lied singen?
Das ist ein Duett, das ist sehr schnell auch unter anderem. Ich würde sagen, man denkt an einen Moment, wo man jemandem Lebewohl sagen musste.